Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jörg Münchenberg am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. So wirklich überraschend kam der Freispruch für den deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudner durch ein türkisches Gericht heute nicht. Schon der Staatsanwalt hatte zuvor auf unschuldig plädiert und trotzdem war die Erleichterung riesengroß, denn Gerichtsurteile in der Türkei sind nach Einschätzung vieler Beobachter hochgradig politisch motiviert und da kann sich der Wind dann auch schnell wieder einmal drehen. Ohnehin wurden heute nicht alle Angeklagten freigesprochen. Die Urteile gegen die Aktivisten in der Türkei, ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über die Einigung zwischen SPD und Union auf ein verbindliches Lobbyregister. Bundestag und Bundesrat befassen sich mit dem Tierwohl. Schärfere Fahrverbotsregeln für Raser werden teilweise wieder ausgesetzt. Regierungsumbildung in Frankreich. Die EU lässt das Corona-Medikament Remdesivir zu. Gesundheitsminister Jens Spahn mit einer ersten Zwischenbilanz zur Corona-App. Und England lockert seine Quarantänebestimmungen. Doch beginnen wollen wir die Sendung mit dem heute beschlossenen Kohleausstieg. Spätestens 2038 soll demnach das letzte deutsche Kohlekraftwerk abgeschaltet werden. Vielleicht sogar ein bisschen früher. Und diese Vorreiterrolle, so formuliert es zumindest die Bundesregierung, lässt sich die Große Koalition Milliarden kosten. Aus Berlin berichtet Nadine Lindner.
Die zwei wichtigsten Zahlen des Tages lauten 2038 und 40. Denn bis zum Jahr 2038 soll die Kohleverstromung in Deutschland spätestens eingestellt werden. Dafür bekommen die betroffenen Regionen 40 Milliarden Euro. Die Kraftwerksbetreiber erhalten 4,3 Milliarden Euro Entschädigungen. Beschäftigte können auf ein Anpassungsgeld hoffen. CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit seinem Fazit am Nachmittag in Berlin.
Wir ergreifen einen entscheidenden Schritt zum Gelingen von Klimaschutz und wir schaffen es, eine neue wirtschaftliche Dynamik für die davon betroffenen Regionen zu ermöglichen.
Es ist ein ganzes Gesetzespaket, das heute zur Abstimmung stand. Im Kohleausstiegsgesetz wird das schrittweise Ende der Kohleverstromung bis 2038 festgelegt. Das Strukturstärkungsgesetz regelt Hilfen für die Kohleregionen beim Strukturwandel. Kurzzeitige Verwirrung gab es am Mittag beim Kohleausstiegsgesetz, das nach unsicherer Mehrheit im Bundestag noch einmal per Hammelsprung bestätigt werden musste. Die Debatte am Vormittag im Bundestag verlief kontrovers, teils hitzig mit vielen Zwischenfragen. Kritik kam von allen Oppositionsparteien, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Für Grüne und Linke kommt der Kohleausstieg 2038 zu spät, um die Klimaziele noch einhalten zu können, und er ist zu teuer. Gerade im Osten würden unnötige Entschädigungen an die Betreiber gezahlt. Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock.
Es wäre der Tag gewesen, die Klimakrise mit der Wärme und Entschlossenheit zu bekämpfen, wie die Corona-Krise. Und das machen sie nicht.
Der Linke, Lorenz Göster Beutin.
Heute ist eben für den Klimaschutz ein schwarzer Tag für die Bundesrepublik.
Für die FDP Johannes Vogel.
Es geht heute leider um einen sehr, sehr teuren Etikettenschwindel.
Die AfD lehnt den Kohleausstieg komplett ab. Steffen Cotré.
Heute ist ein schwarzer Tag für Deutschland, an dem mit dem Kohleausstieg die Zerstörung unserer Energieversorgung weiter voranschreitet.
Der geplante Mechanismus regelt genau, wann und wo Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen. Den ersten Schritt macht Nordrhein-Westfalen, wo schon bis Ende 2022 8 Blöcke vom Netz gehen. Das sind vor allem ältere Kraftwerke. Ostdeutschland ist erstmals 2025 betroffen. NRW-CDU-Ministerpräsident Armin Laschet zu den Dimensionen.
Das sind 40 Gigawatt Kraftwerksleistung, die wir nun in den kommenden 18 Jahren Schritt für Schritt abschalten.
Unter Umständen kann der Kohleausstieg auch auf das Jahr 2035 vorgezogen werden. Außerdem wurde das Ausbauziel für erneuerbare Energien auf 65% im Jahr 2030 angehoben. Bei den Steinkohlekraftwerken steht noch kein Ausstiegspfad fest. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke erklärte, dass es schon jetzt konkrete Planungen für neue Industriearbeitsplätze gibt.
Ein wichtiges Projekt ist beispielsweise der Ausbau des Bahnstandortes Cottbus. Das Instandhaltungswerk soll deutlich vergrößert werden. Es geht hier in den kommenden Jahren um den Aufbau von 1200 zusätzlichen Arbeitsplätzen.
Sachsen-Anhalt setzt auf die Chemieindustrie, Sachsen auf Forschungsinstitute und eine neue Bundesbehörde in Weißwasser. NRW plant eine Batteriezellfertigung. Der Bundesverband der deutschen Industrie, kurz BDI, begrüßte das Gesetz als wichtigen Meilenstein in der deutschen Energiepolitik. Zustimmung gab es auch von der Gewerkschaft IG Bergbau. Unzufriedenheit gibt es vor allem bei den Umweltverbänden. Von einem historischen Fehler sprach Greenpeace. Enttäuschung auch bei den Demonstranten von Fridays for Future.
Dieses Gesetz zeigt, dass uns entweder nicht zugehört wurde oder dass alles nur leere Worthülsen waren.
Ob Kritiker oder Befürworter, in einem sind sich alle einig, die eigentliche Arbeit geht jetzt erst los.
Nadine Lindner über den beschlossenen Kohleausstieg. 2017 war der deutsche Menschenrechtsaktivist Peter Steudner und andere Mitstreiter in der Türkei festgenommen worden wegen angeblichen Terrorverdachts. Diese äußerst umstrittene Verhaftung hatte auch die deutsch-türkischen Beziehungen später schwer belastet. Heute nun ist Steudner zwar endgültig freigesprochen worden, aber das gilt eben nicht für alle Angeklagten. Aus Istanbul berichtet Christian Buttgereit.
Richtige Freude sei bei Peter Steudner nicht aufgekommen, als er von seinem Freispruch hörte, sagte sein Anwalt Murat Bodorolu im strammen Sommerwind vor dem Istanbuler Justizpalast.
Denn die Strafen, die hier angekündigt sind vom Gericht oder beschlossen worden sind, darüber kann man sich nicht freuen. Denn alle Menschenrechtsverteidiger sind eine gemeinsame Gruppe und haben gemeinsam versucht, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern.
Peter Steudner, der nicht zum Prozess nach Istanbul gekommen war, äußerte sich wenig später selbst in einer Online-Pressekonferenz.
Ich bin bestürzt. Da geht mein Mitgefühl an die 4 Kolleginnen von mir, aber auch an deren Familien und UnterstützerInnen, weil ich weiß, welche Belastung das für das Umfeld auch ist. Gleichzeitig gibt es auch Wut, dass so ein Unrechtsurteil gesprochen wurde.
Mit dem Freispruch für Steudner und seinen schwedischen Kollegen Ali Gharavi folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Auch weitere 5 Angeklagte wurden vom Vorwurf der Terrorunterstützung freigesprochen. 3 weitere wurden zu Haftstrafen von 2 Jahren und 1 Monat verurteilt wegen Terrorunterstützung. Der Ehrenvorsitzende von Amnesty International Türkei, Tana Kilic, wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation sogar zu 6 Jahren und 3 Monaten. Die Türkei-Repräsentantin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Emma Sinclair-Webb, spricht von einem Schock.
Das ist ein absolut absurdes Urteil. Es gibt keinerlei Beweise. Es ist völlig unbegründet.
Was das Gericht dazu gebracht hat, die Teilnahme an einem Menschenrechtsseminar auf einer Insel vor Istanbul vor 3 Jahren so unterschiedlich zu bewerten, Erkenntnisse darüber erhofft sich Steudner-Anwalt Bodorolu, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Eine Verbesserung der angespannten Beziehungen zwischen der Türkei und Europa erwartet Bodorolu allein durch die Freisprüche seiner beiden Mandanten Steudner und Gharavi nicht.
Es könnte ein positives Zeichen sein, wenn alle Menschenrechtsverteidiger einen Freispruch bekommen hätten. Und das ist ja hier nicht der Fall.
Für Emma Sinclair-Webb von Human Rights Watch ist klar, dass die Regierung in Ankara bei diesem Urteil ihre Finger im Spiel hatte.
So eine Art von Prozess diskreditiert die Türkei auf der ganzen Welt und zeigt wieder einmal, dass die Justiz hier nicht frei ist, sondern abhängig von Anweisungen aus Ankara. Und das muss aufhören.
Die nächste Nagelprobe für das deutsch-türkische Verhältnis vor einem türkischen Gericht steht in weniger als 2 Wochen an. Dann wird ebenfalls im Istanbuler Justizpalast das Urteil gegen den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel erwartet.
Christian Buttgereit war das über den Freispruch für den deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudner. Der Fall Philipp Amthor hatte die Debatte über ein Lobbyregister erneut befeuert. Der CDU-Jungpolitiker hatte ja von einem Unternehmen Aktienoptionen erhalten und sich gleichzeitig dann für diese Firma politisch stark gemacht. Nun also sollen die Transparenzrichtlinien deutlich verschärft werden, was nicht zuletzt die Opposition schon lange fordert. Gunter Geuter.
Es dürfte wohl auch der Fall des CDU-Abgeordneten Philipp Amthor und sein Einsatz für das US-Unternehmen Augustus Intelligence gewesen sein, der dem Anliegen Rückenwind verschafft hat. CDU, CSU und SPD einigten sich am Nachmittag darauf, ein Lobbyregister für den Bundestag einzuführen. Die Forderung ist alt, Grüne, Linke und auch die SPD erheben sie seit Jahren. Jetzt freut sich der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese über ein, wie er sagt, wichtiges Signal vor der Sommerpause. Und er betont im Telefonat aus dem Zug:
Für uns ist bei der Einigung wichtig, dass es ein verpflichtendes Lobbyregister geben wird, dass es eine Registrierungspflicht geben wird und dass diese auch sanktionsbewehrt sein wird bei Verstößen.
Man habe eine Lösung gefunden, die deutlich mehr Transparenz herstelle, ohne dass der wichtige Kontakt zu Abgeordneten erschwert würde, zeigt sich auch Wieses Kollege von der Unionsfraktion, Thorsten Frey, zufrieden. Wie genau dieses Register, abgesehen von Eintragungsverpflichtung und Bußgeldbewährung, aussehen soll, wird allerdings erst noch über die Sommerpause verhandelt, in der Hoffnung, dass ein Gesetzentwurf schon im September oder Oktober im Bundestag beraten werden kann. Befürworter eines verpflichtenden Registers erhoffen sich mehr Offenheit und damit auch weniger Gefahr illegitimer Einflussnahme. Die Einigung, betont denn auch Dirk Wiese, setze den gemeinsamen Wunsch nach einer möglichst großen Transparenz bei der Ausübung von Interessenvertretung gegenüber dem Bundestag und seinen Mitgliedern vollständig um. Seit 1972 gibt es im Parlament eine öffentliche Liste, in die sich Verbände und ihre Vertreter eintragen können. Das ist freiwillig. Rechte oder Pflichten gibt es dafür nicht. Auch die Regel, dass die Teilnahme an Anhörungen an die Eintragung gebunden sein sollte, wurde wieder aufgegeben. Die Liste umfasst auch nur Verbände. Ob das jetzt auch so sein soll, ist ebenfalls offen. Der zuständige SPD-Obmann Matthias Bartke betont zwar, es sollten alle Lobbyisten, also neben Wirtschaftsverbänden auch etwa Sozialverbände oder Nichtregierungsorganisationen, der Registrierungspflicht unterliegen. Was genau aber ein Lobbyist sei, müsse sehr genau definiert werden. In der Vergangenheit hatten Gegner einer Registrierungspflicht die Sorge geäußert, dass Kontakte der Abgeordneten erschwert würden. Schließlich hätten auch Gewerbetreibende und Interessenvertreter aus dem Wahlkreis Interessen und Anliegen. Tatsächlich muss eine Grenze gezogen werden. Die Organisation Lobby Control hatte zum Beispiel einen Vorschlag für ein Gesetz vorgelegt, in dem sich all diejenigen registrieren lassen sollten, die pro Quartal mehr als eine bestimmte Summe für die Interessenvertretung gegenüber Bundestag und Bundesregierung ausgeben. Aktuell haben Linkspartei, Grüne und FDP Anträge vorgelegt. Eine Anhörung im Bundestagsausschuss scheiterte bisher an der Unionsfraktion. Jetzt soll, wenn auch der Koalitionsentwurf vorliegt, eine Expertenanhörung stattfinden. Für diesen Koalitionsentwurf stellte Lobby Control am Abend Forderungen auf. Das Register solle nicht nur für den Bundestag, sondern auch für die Bundesregierung gelten, die 80% der Gesetze einbringe. Außerdem wünscht sich die Organisation einen unabhängigen Beauftragten, der eigenständig ermitteln kann.
Gudula Geuter. Im Zuge der Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen ist viel über die prekären Arbeitsbedingungen dort diskutiert worden, aber auch über die oftmals wenig tiergerechte Haltung von Kühen und Schweinen. Die Forderung nach einer Verbesserung des Tierschutzes ist seither lauter geworden. Unabhängig davon hat der Bundesrat heute einen Kompromiss zur umstrittenen Sauenhaltung in engen Metallgittern beschlossen. Es ist allerdings nur ein Kompromiss. Johannes Kuhn hat die Einzelheiten.
Kastenstände, in denen Muttertiere vor dem Abferkeln während des Säugens untergebracht sind, bieten Schweinen viel zu wenig Platz. Das sagen nicht nur Tierschützer, sondern seit Jahren auch Gerichte. Umbauten sind teuer, warnen dagegen die konventionellen Schweinehalter. Nun gibt es einen politischen Kompromiss. Der Thüringer Landwirtschaftsminister Benjamin Emanuel Hoff von der Linken.
Das ist ja nicht nur, dass man das mit den landwirtschaftlichen Betrieben diskutiert, sondern dieses Thema wird in gleicher Weise mit den Tierschutzorganisationen diskutiert. Und von beiden Seiten gibt es erstmal keine Anerkennung, sondern massive Kritik, weil die Interessen also wirklich in massiver Form sich gegenüberstehen. Und meine Lieblingscomicfiguren Calvin und Hobbes sagen an einem sehr schönen Moment, der beste Kompromiss ist der, wenn beide Seiten sauer sind.
Der Vorschlag stammt aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Gruppenhaltung wird in der Schweinezucht zur Regel. Jede Sau erhält 5 Quadratmeter Platz. Die Zeit, die Muttersau und Ferkel rund um die Geburt im Kastenstand verbringen dürfen, sinkt von 70 auf 5 Tage. Allerdings gelten lange Übergangsfristen. Für die Gruppenhaltung sind es 8 Jahre, für die Reduzierung des Kastenstands rund um die Geburt haben Bauern und Schweinezüchter sogar 15 Jahre Zeit. Zustimmung kam dennoch auch aus Bundesländern mit grüner Regierungsbeteiligung. Allerdings nicht von überall. Claudia Dalbert, grüne Landwirtschaftsministerin in Sachsen-Anhalt, erinnerte daran, dass Platzvorgaben aus der Halteverordnung bereits seit 1992 gelten. Jede Sau müsste eigentlich im Deckzentrum mit ausgestreckten Gliedmaßen liegen können. Man verstoße also bereits seit Jahrzehnten gegen geltendes Recht. Die Übergangsfrist sei deshalb viel zu lange.
Bei uns in Sachsen-Anhalt wird in Erfüllung der Vorgaben der Gerichte bereits seit 2019 die Schweinehaltung umgebaut. Bis heute haben bereits 70% unserer Betriebe einen rechtskonformen Zustand hergestellt und 24% der Betriebe haben bereits auf Gruppenhaltung umgestellt.
Kritik kommt auch von einigen Tierschutzverbänden, zumal der Kompromiss nun vorsieht, dass Schweine nicht durch ein bauliches Hindernis am Ausstrecken gehindert werden dürfen. Auf ein ganz anderes Problem macht Brandenburgs grüner Landwirtschaftsminister Axel Vogel aufmerksam. Denn die Schweinehalter müssen Umbaupläne bereits in den nächsten 5 Jahren vorlegen. Wer nicht umbauen will, muss dies nach 3 Jahren melden.
Eine nicht ganz unproblematische Regelung, da sie auch geeignet sein könnte, den Konzentrationsprozess in der Schweinehaltung noch weiter zu beschleunigen.
Der Bund will Stallumbauten im Rahmen des Konjunkturpakets mit 300 Millionen Euro fördern. Der Bundestag beschloss fast zeitgleich zur Bundesratsentscheidung, dass die Bundesregierung noch vor der nächsten Bundestagswahl eine Strategie zum Umbau der Tierhaltung vorlegen muss.
Johannes Kuhn war das über den Kompromiss zur Schweinehaltung. Andreas Scheuer, er hat keinen guten Lauf. Erst das Debakel um die Pkw-Maut, die Deutschland teuer zu stehen kommen dürfte. Jetzt hat der Verkehrsminister eine neuerliche Panne zu verantworten. Mehrere Länder haben den umstrittenen neuen Bußgeldkatalog mit höheren Strafen für Raser ausgesetzt, wegen eines Formfehlers. Thorsten Huhn.
Eigentlich war alles klar. Raser im Straßenverkehr sollten stärker bestraft werden, vor allem mit strengeren Fahrverboten. Doch nun hat das Bundesverkehrsministerium festgestellt, dass es beim Formulieren des neuen Gesetzes einen Fehler gemacht hat. Daher seien die in der neuen Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Fahrverbote wahrscheinlich nichtig, erklärte das vom CSU-Politiker Andreas Scheuer geleitete Ministerium. Und es forderte die Länder auf, den alten bis zum 27. April geltenden Bußgeldkatalog ab sofort wieder anzuwenden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, zeigte sich heute nicht gerade erfreut über die Lage.
Also ich bin immer wieder erstaunt, welches Kuddelmuddel da angerichtet worden ist aus dem Bundesverkehrsministerium und hoffe, dass wir da möglichst schnell eine Klärung haben. Der Bundesverkehrsminister ist gut beraten, sich schnell mit den Ländern zusammenzusetzen.
Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, CDU, sieht Probleme bei der Akzeptanz von Strafen und kritisiert das momentane Durcheinander.
Ich bin schon der Auffassung, dass es wichtig ist, eben da, wo es Übertretungen gibt, diese auch zu ahnden. Ich glaube, wir haben da durchaus auch ein Akzeptanzproblem im Moment in Deutschland. Deswegen muss man das Thema angehen. Aber wenn dann eben Fehler passieren, ist es nicht besonders hilfreich, die auch zu erreichen. Deswegen müssen wir uns das jetzt nochmal genauer anschauen.
Möglicherweise wird Scheuer seine Gesetzesänderung wieder zurücknehmen, weil sie ihm zu weit geht. Der CSU-Politiker hatte schon Mitte Mai signalisiert, die Regelung zu den Fahrverboten wieder kippen zu wollen. Damals aber war von formalen Gründen nicht die Rede. Leicht genervt von der Situation zeigte sich heute die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD.
Mit dem Bußgeldkatalog, das hätte ehrlicherweise besser laufen können. Und man macht so ein Ding auch nicht einfach in Corona-Zeiten. Das verunsichert auch die Menschen. Und deshalb ist es richtig, dass da noch mal drüber geredet wird.
Es müsse nun eine kluge Lösung für diese verfahrene Situation gefunden werden. Man könne das auch nicht durchpeitschen, wenn alle mit Corona beschäftigt seien, so Schwesig. Die Grünen-Politikerin Danelia Wagner hält die neuen, strengeren Vorschriften in den 30er-Zonen für sinnvoll und möchte sie erhalten.
Wenn ein Autofahrer damit über 50 km/h durchfährt, dann ist das eine Gefährdung für diese Menschen in sehr hohem Maß. Und da ist eine hohe Geldbuße bzw. auch mithin der Verlust der Fahrerlaubnis für 4 Wochen eine durchaus angemessene Reaktion des Staates.
Die meisten Länder wollen jetzt erstmal nach den alten Regeln verfahren. Aus dem Bundesverkehrsministerium ist zu hören, dass es schnellstens einen neuen, ausgewogenen Vorschlag machen will. Und auch für die bislang geahndeten Fälle sucht man nach einer bundeseinheitlichen Lösung. Thüringens Infrastrukturminister Benjamin Immanuel Hoff sagte, Scheuers Agieren in der Sache sei mehr als irritierend. Es gebe keinen Grund, die neuen Regelungen zugunsten von Rasern zurückzunehmen, erklärte der linken Politiker.
Aus Berlin waren das Informationen von Thorsten Huhn. Der Bundestag droht bekanntlich aus allen Nähten zu platzen. Bald könnten schon 800 Abgeordnete im Parlament sitzen. Doch bislang zeichnet sich weiterhin kein Kompromiss für eine Wahlrechtsreform ab, obwohl zumindest die Opposition bereits einen eigenen Reformvorschlag präsentiert hat. Doch der fand heute erwartungsgemäß im Bundestag keine Mehrheit. Uli Haug.
Mit der namentlichen Abstimmung wollten FDP, Linke und Grüne die Große Koalition zwingen, endlich Farbe zu bekennen. Denn schließlich liegt der Gesetzentwurf der drei Oppositionsfraktionen seit Oktober 2019 vor. Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen, Hasselmann, warf der Koalition deshalb auch Blockadehaltung vor, weil sie den einzigen Oppositionsentwurf ablehnt und selbst immer noch keinen eigenen Vorschlag vorgelegt hat. FDP und Linke bezeichneten die Nichteinigung von Union und SPD wahlweise als Farce oder als peinlich. Und in der Tat scheint es zwischen Union und SPD bei der Wahlrechtsreform keine Annäherung zu geben. Denn der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Schneider, lehnte im Plenum das Vorhaben von CDU und CSU ab, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren. Er bevorzugt für die nächste Wahl ein Kappungsmodell, bei dem ab 690 Abgeordneten kein direkt gewählter Abgeordneter mehr ins Parlament einziehen soll. Die AfD befürchtet, dass ein Neuzuschnitt der Wahlkreise zeitlich gar nicht mehr umzusetzen ist. Außerdem könnten bereits seit einer Woche Listen für die nächste Bundestagswahl aufgestellt werden.
Der Bericht von Uli Haug. Nach der aus Sicht der französischen Regierungspartei République en Marche verheerenden Kommunalwahl, vor allem die Grünen hatten ja mächtig zulegen können, war der Schritt erwartet worden. Heute nun bestätigte Präsident Macron die Regierungsumbildung. Premier Philippe muss gehen. Stattdessen soll jetzt der in der Öffentlichkeit relativ unbekannte Jean Castex übernehmen. Jürgen König in Paris, wer ist Jean Castex und wofür steht er?
Also der neue Premierminister ist auch in Frankreich ein relativ unbekannter. Jean Castex wurde 1965 geboren, ist Mitglied der konservativen Republikaner. Er soll heute die Partei verlassen haben, bleibt aber natürlich ein Mann der politischen Rechten. Er absolvierte die Verwaltungselite-Hochschule ENA. Er war leitender Beamter im französischen Rechnungshof, saß lange in Regional- und Departementsräten. Seit 2008 ist Jean Castex Bürgermeister der Pyrenäenstadt Prade. Darüber hinaus hat er keine Regierungserfahrung, er war nie Minister. Was er war und ist, ein Vertrauter des früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy. Der machte ihn zum stellvertretenden Generalsekretär im Élysée-Palast. Jetzt im Frühjahr holte ihn Emmanuel Macron ins Élysée und beauftragte Jean Castex damit, die Aufhebung des Corona-Lockdowns zu organisieren und damit entsprechend die Rückkehr zum regulären Wirtschaftsleben. Und für diese Arbeit bekam er durchweg sehr gute Kritiken. Insofern scheint er für Präsident Macron der richtige Mann dafür zu sein, um Frankreich nach den wirtschaftlich harten Rückschlägen durch die Corona-Pandemie aus der Krise herauszuführen.
Was bedeutet aber dieser Schritt für Macron selbst? Was verspricht er sich konkret von Jean Castex?
Der Schritt bedeutet, glaube ich, dass er jetzt einen Premierminister hat, der gut organisieren kann, ein Manager-Typ, loyal, diskret, der obendrein als herzlich gilt, als einer, der auf die Leute zugehen kann und, ganz wichtig, der sich als Premierminister nicht allzu sehr in den Vordergrund drängen wird. Das war mit Edouard Philippe zusehends ein Problem für Macron geworden. Edouard Philippe hatte ein enormes Ansehen sich erworben und man muss sehen, Macron hat nur noch 2 Jahre Zeit, seine Präsidentschaft doch noch zum Erfolg zu führen, um dann natürlich auch wiedergewählt zu werden. Aus dem Élysée war mehrfach zu hören, dass Macron jetzt sozusagen sein Schicksal selber in die Hand nehmen will. Er will selber die Richtung festsetzen, das Tempo bestimmen. Das alles ging mit Edouard Philippe zuletzt nicht mehr so gut. Er hat sein eigenes Tempo, ein deutlich langsameres. Er war auch inhaltlich mit vielem nicht einverstanden. Jetzt kann Macron salopp gesagt die Sache alleine durchziehen. Das Wichtigste wird sein, die Folgen der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Jean Castex hat sich in den Themen seit Monaten eingearbeitet, auch das ein großer Vorteil. Und wenn denn Macron sozusagen seine Themen wieder rausholt, und das wird er tun, er will etwa das Thema Rentenreform wieder auf die Tagesordnung setzen, dann wird ihm ein Jean Castex da vermutlich nicht groß in die Quere kommen.
Nun heißt es ja auch, einige Minister sollen ausgewechselt werden. Gibt es da schon Namen?
Nein, es wird erwartet, dass Ministerinnen und Minister ausgetauscht werden. Viele werden sicher auch bleiben, Bruno Le Maire zum Beispiel als Wirtschafts- und Finanzminister, davon gehen hier alle aus. Eines der Schlagworte des Präsidenten lautet ja jetzt ökologischer Wiederaufbau. Insofern wird damit gerechnet, dass der Posten des Umweltministers prominent besetzt werden wird. Aber Namen irgendwelcher Art kursieren noch nicht. Man rechnet damit kaum am Wochenende, wahrscheinlicher in der nächsten Woche.
Regierungsumbildung in Frankreich. Die Information hat uns dazu Jürgen König geliefert. Dankeschön nach Paris. Es gilt derzeit als eines der wenigen Medikamente, das bei einem schweren Corona-Verlauf helfen soll. Remdesivir, um das es bereits in den letzten Tagen doch einige Aufregung gegeben hatte. Denn die USA hatten erklärt, dass man sich die Produktion von Remdesivir für die nächsten 3 Monate bereits gesichert habe. Die anderen Länder hätten da einfach Pech gehabt. Der Kampf um die globale Verteilung des Medikaments, der wird jetzt sicherlich an Schärfe zunehmen. Denn heute hat auch die EU-Kommission das Mittel zur Therapie in Europa grundsätzlich zugelassen. Ralf Singer.
Die Zulassung erfolgte in Rekordzeit. Nur knapp ein Monat lag zwischen dem Antrag und dem Okay der EU-Kommission. Die heutige Zulassung eines ersten Medikamentes zur Behandlung von Covid-19 sei ein wichtiger Fortschritt im Kampf gegen das Virus, erklärte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides in Brüssel. Remdesivir kann Studien zufolge den Krankenhausaufenthalt und die Zeit bis zu einer Genesung verkürzen.
Remdesivir is a drug which gets people better, faster, gets them out of hospital.
Mithilfe von Remdesivir können Patienten schneller aus dem Krankenhaus entlassen werden, sagt der britische Pharmakologe Andrew Hill von der Universität Liverpool. Eine internationale Studie mit über 1000 Teilnehmern hatte vor 3 Monaten gezeigt, dass Remdesivir bei Covid-19-Patienten die Zeit bis zur Genesung um 4 Tage verkürzen kann. Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte die Zulassung von Remdesivir für Patienten ab 12 Jahren empfohlen, die unter einer Lungenentzündung leiden und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden müssen. Die EU-Kommission erteilte jetzt die bedingte Marktzulassung. Das bedeutet, nach Einschätzung von Experten ist das Medikament wahrscheinlich wirksam und arm an Nebenwirkungen. Ob diese Annahme stimmt, muss während der Behandlung genau untersucht werden. Um die Wirksamkeit und Sicherheit von Remdesivir besser belegen zu können, muss der US-Hersteller Gilead Sciences bis Dezember dieses Jahres die Abschlussberichte der Studien bei der Europäischen Arzneimittelagentur einreichen.
It might improve survival. But it's the only thing we have.
Remdesivir könne bei besonders schweren Fällen von Covid-19 die Überlebenschancen verbessern und sei zurzeit das einzig vorhandene Medikament gegen das Coronavirus, sagt Pharmakologe Hill. Und deswegen, so fordert Peter Liese, der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament,
müssen wir alles tun, damit es auch europäischen Patienten zur Verfügung steht.
Zumal das Medikament auch an europäischen Corona-Patienten getestet wurde.
Die Firma kann kein Interesse haben, in Europa auf Dauer verbrannte Erde zu hinterlassen.
Nachdem die US-Regierung sich große Bestände des in den USA produzierten Medikamentes gesichert hat, will die EU jetzt nicht leer ausgehen. Die Kommission in Brüssel verhandelt deshalb mit dem US-Hersteller Gilead über eine Reservierung für eine ausreichende Zahl von Behandlungsdosen. Die Erfolgsaussichten für die EU sind allerdings für die nächsten Monate nicht besonders hoch, da sich die USA für Juli bereits 100% der geplanten Produktionsmenge gesichert haben und 90% für August und September.
Auch die EU lässt Remdesivir zur Behandlung zu. Aus Brüssel waren das Informationen von Ralf Siener. 18.36 Uhr ist das. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Die Corona-Warn-App, sie gilt als wichtiges Instrument für Behörden, aber auch für Betroffene, wenn es darum geht, Infektionswege nachzuzeichnen und aufzuspüren. Vorausgesetzt natürlich, die App wird auch von der Mehrheit der Bundesbürger heruntergeladen. Heute hat Gesundheitsminister Jens Spahn eine Zwischenbilanz gezogen. Barbara Kostolnik hat die Einzelheiten.
Über 14,5 Millionen Mal haben Bürgerinnen und Bürger in Deutschland die Corona-App auf ihr Smartphone geladen, mehr als in allen anderen europäischen Ländern zusammen. Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist das ein ermutigender Start. Die App zur Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten ist seit Mitte Juni verfügbar. Sie wurde von SAP und Deutscher Telekom im Auftrag der Bundesregierung entwickelt. Die Zahl der über die App gemeldeten Infektionen schätzt Spahn auf etwa 300. Genauere Zahlen habe er nicht. Aus Datenschutzgründen werden die Informationen ausschließlich auf dem Smartphone gespeichert und sind nur dezentral verfügbar. Was die diversen Bugs, also Fehlermeldungen betrifft, erklärte Spahn, die würden nach und nach per Updates abgestellt. Man lerne jeden Tag dazu. Der Deutsche Landkreistag und einige Gesundheitsämter sind nicht ganz so euphorisch. Die App habe sich bislang nicht derart durchgesetzt, dass man von einer Flächendeckung sprechen kann, sagte ein Sprecher des Landkreistags dem Handelsblatt. Die deutsche Corona-App ist mittlerweile in fast allen EU-Ländern verfügbar. Nun müssten nach Ansicht des Bundesgesundheitsministers nur noch die unterschiedlichen Apps innerhalb der EU an einen zentralen Server der EU-Kommission angeschlossen werden, damit ein europaweiter Austausch stattfinden kann.
Aus Berlin war das der Bericht von Barbara Kostolnik. Als die britische Regierung ihre umstrittenen Quarantäneregelungen erlassen hatte, da hagelte es dann doch massive Kritik, gerade auch von den britischen Wirtschaftsverbänden. Von Willkür und Geschäftsschädigung war da die Rede. Schließlich mussten fast alle Einreisenden erst einmal in eine 2-wöchige Quarantäne. Jetzt sind die Auflagen gelockert worden und auch Reisende aus Deutschland sollen davon profitieren. Aus London berichtet Jens-Peter Marquardt.
Reisende aus Deutschland müssen vom kommenden Freitag an in England nicht mehr in Quarantäne. Auch Reisende aus einer ganzen Reihe weiterer Staaten, darunter Frankreich, Italien und Spanien, müssen sich dann in England nicht mehr für 2 Wochen isolieren. Für Reisende aus Staaten mit hohen Infektionsraten bleibt die Quarantänepflicht aber bestehen. Die Lockerung der Einreisebestimmungen gilt auch nicht für Schottland, Wales und Nordirland. So müssen Reisende aus Deutschland in diesen Landesteilen Großbritanniens weiter für 2 Wochen in Quarantäne. Die britische Regierung hatte die Quarantänepflicht erst am 8. Juni verhängt. Die Maßnahme war von Anfang an umstritten, unter anderem, weil sie viele Länder betraf, die eine niedrigere Infektionsrate als Großbritannien haben. Die Quarantäne wurde auch nicht wirklich kontrolliert. Die britische Polizei hat seit der Einführung nicht ein einziges Bußgeld verhängt. Die Lockerung jetzt soll vor allem den englischen Touristen helfen, die in den Auslandsurlaub aufbrechen wollen, aber bisher wegen der drohenden Quarantäne bei der Rückkehr zögerten.
Aus London war das der Bericht von Jens-Peter Marquardt. Und damit gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare hier im Programm ab 19.05 Uhr heute zum Kohleausstieg und zum Freispruch für den deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudner in der Türkei. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende.